Ich will starten in ein Thema hier heute Morgen. Da haben wir schon manchmal was davon gehört. Ich führe mal eine alttestamentliche, 3000 Jahre alte Stelle ein, aus dem Prediger, Kapitel 4, Vers 12. Ein Einzelner ist leicht zu überwältigen, doch die zwei halten Stand und eine dreifache Schnur reißt nicht so schnell. Das ist mal ein schöner Text für eine Trauung. Aber heute Morgen haben wir keine Trauung, sondern wir sind in der Gemeinde Jesu und wir denken heute Morgen an uns als Gottes Volk. Gottes Volk ist ein Geheimnis auf dieser Erde. Und da ist ein Kampf um Gottes Volk. Ein Einzelner ist leicht zu überwältigen, doch die zwei halten Stand. Ich möchte heute Morgen darüber sprechen, warum es sich lohnt, Einheit zu leben. Und was Jesus dazu sagt. Und möchte den Predigttext einführen im Johannes Kapitel 17. Wenn ihr Christen seid und die Bibel schon mal gelesen habt, dann kennt ihr diesen Text. Und ich möchte einige Stellen aus Johannes, aus dem Neuen Testament 17 lesen. Das ist sein das sogenannte hohe priesterliche Gebet. Auch das fand statt kurz vor seiner Kreuzigung. Und wir sehen hier das Herz von Jesus, worum es ihm bei der ganzen Sache des Themas Reiches Gottes geht. Und wir fangen mal an ab Vers 9, nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Wir sind mitten im Gebet drin von Jesus und er sagt hier, für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt. Ich bete nicht für die Menschen, die Gott nicht kennen. Ich bete für die, die du mir gegeben hast. Das bist du heute Morgen, oder? Denn sie gehören dir, lieber Vater im Himmel. Ja, alles, was mein ist, gehört dir. Und alles, was dein ist, gehört mir. Und ich werde in ihnen erkannt und geehrt. Das ist faszinierend. Bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir. Sie aber sind in dieser Welt. Heiliger Vater, ist nicht der Papst gemeint, ist Gott im Himmel gemeint. Heiliger Vater, bewahre sie in der Gemeinschaft mit dir, wie du sie mir geschenkt hast, damit sie eins sind. Damit sie eins sind, so wie wir. Ich habe ihnen deine Botschaft weitergegeben. Nun hasst die Welt sie, weil sie nicht mehr zu ihr selbst gehören. So wie auch ich kein Teil von der Welt bin. Ich bitte dich nicht darum, sie aus der Welt wegzunehmen. Ja, das wäre doch schön. Nein, ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die ganz für dich da sind. Dein Wort ist die Wahrheit. Ich bitte dich, jetzt kommt das Schöne, ich bitte dich aber nicht nur für sie, für seine 12 Jünger, sondern auch für die Menschen, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das bist jetzt endlich nun wirklich du. Und was betet er? Ich bete, dass sie alle eins sind. Und zwar so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen sie in uns eins sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit des Heiligen Geistes geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie die vollkommene Einheit gewinnen und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, so wie ich von dir geliebt bin. Ich finde, das ist so ein bedeutsamer Satz der Bibel hier. Jesus sagt in diesen letzten zwei Versen, wir würden so eine Einheit als Volk Gottes, als Jünger Jesu erleben, als Kirche Jesu auf dieser Welt, dass die Welt daran sehen wird, Gott hat seinen Sohn in diese Welt gesandt. Und sie würde daran auch sehen, dass Gott die ganze Welt liebt. Kirche ist ein Zeichen für die Menschen, die Gott nicht kennen. Alles nur wegen dieser powervollen Einheit der Gemeinde Jesu. Und ich möchte heute Morgen erstmal zwei Punkte herausarbeiten. Da geht es um den Teufel. Ich weiß, wir haben Menschen unter uns, die damit Schwierigkeiten haben. Und dann schreibe ich diesen Namen auch noch hier auf die Beamerwand. Aber ich glaube, wir brauchen ein Verständnis für die Motivation, für das Warum will der Teufel Einheit verhindern. Warum? Was ist da so wichtig und so interessant? Warum will der Teufel spalten? Also lass uns mal schnell, dass wir das durchkriegen hier, diese ersten zwei Punkte rauszuarbeiten, um zu verstehen, warum. Und mein erster Punkt ist, das Wesen des Teufels, das Wesen des Feindes Gottes ist Entzweier. Er wird im Griechischen und auch im Hebräischen, im Griechischen Diabolos genannt. Und das Grundwort Diabolos heißt splitten, heißt entzweien. Das ist sein Wesen. Was motiviert ihn zu spalten? Die erste Antwort, die ich euch bringe, ist, der Teufel, wenn wir die Bibel lesen, er hasst die Dreieinigkeit. Er hasst Gott Vater, er hasst Gott Sohn und er hasst Gott den Heiligen Geist. Und er verachtet so stark diese Einheit, diese Dreieinigkeit, die wir feiern, Sonntag für Sonntag auch. Nun haben wir es als Tradition nicht so in unserer Kirche, aber in anderen Kirchen als Glaubensbekenntnis. Je Sonntag für Sonntag sprechen das die Gläubigen. Das ist der Gipfel von Einheit. Gott ist immer der Gipfel. Drüber gibt es nichts. Und Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist der Gipfel der Einheit. Und Jesus hat das gespürt. Jesus kann von dem sprechen, was er erlebt hat. Und sagt, das wünsche ich so sehr meinen Kindern. Und der Teufel steht da und sagt, fein, schön Gott, du bist bekannt für den Gipfel der Einheit, dann bin ich bekannt für den Gipfel der Entzweihung. Das ist sein Wesen, das ist seine Art. So kannst du auf diese Welt blicken. Und wir sehen es in der Bibel von Anfang an, Entzweihung, Entzweihung, Entzweihung. Adam und Eva, Entzweihung. Kain und Abel, Entzweihung. Jakob und Esau, Entzweihung. Josef und seine Brüder, Entzweihung. Israel, Nordreich, Südreich, Entzweihung. Entzweihung, Entzweihung, Entzweihung. Warum? Weil der Teufel der Vater der Entzweihung ist. Er schuf Mann und Frau, Entzweihung. Kinder und Eltern, Entzweihung. Familie, Splitting. Gesellschaft, Gemeinden. Der zweite Punkt. Ein Haus, das mit sich selbst entzweit ist, kann nicht bestehen. Wir fragen uns, warum ist der Teufel so interessiert dran? Eine Stelle, Markus 3, sagt Folgendes. Wenn ein Reich mit sich selbst im Streit liegt, kann es nicht bestehen. Und eine Familie, die sich zerstreitet, zerfällt. Wenn also der Satan gegen sich selbst aufsteht und mit sich selbst in Streit gerät, kann sein Reich nicht bestehen. Es ist aus mit ihm. In zweierlei Hinsicht hat Jesus vollkommen recht. Der Teufel wird alles daran setzen, sein Reich in Einheit zu halten. Hast du dich schon mal gefragt, warum in unserer Welt so ein Versuch ist, alles unter Kontrolle zu bringen? Und die andere Seite ist, der Teufel weiß, dass ein entzweites Haus nicht bestehen kann und selbstverständlich sucht er dich und mich als Christen zu entzweien. Der Teufel weiß, dass eine Ehe nicht bestehen kann, wenn sie entzweit ist. Natürlich sucht er Möglichkeiten, dir plausibel zu machen, warum es jetzt Grund ist, genug ist, sich zu spalten und zu trennen. Und er sät unentwegt Hass und hinterm Rücken reden. Und hast du nicht gesehen? Und du weißt besser, als ich das formulieren kann, was für Möglichkeiten es gibt, Teams zu entzweien. Er sucht selbstverständlich Gründe, um dir aufzuzeigen, dich zu separieren. Und schreib es auf, wenn du willst, heute Morgen. Ich frage mich immer, was diejenigen tun, die nicht aufschreiben. Wie willst du so eine lange Predigt behalten? Schreibt euch das auf, macht euch Notizen für zu Hause, wo ihr zu Hause nochmal nachschauen könnt. Natürlich will der Teufel nicht, dass die Gemeinde zusammensteht, die Christen zusammenstehen. Denn nur wenn wir zusammenstehen, sind wir in der Lage, im Namen Jesus, des gesalbten Gottes, ihn zu bezwingen aus unserem Umfeld. Zwei sind besser dran als einer. Das gilt sowohl für uns in unserer Beziehung mit Christus. Gott wird sein Reich aufrichten in dieser Welt. Das gilt aber auch für Beziehungen. Das gilt für überall, wo wir die Möglichkeit haben, durch Probleme aufzugeben. Wir sind dazu da, zu kämpfen und zu stehen. Wir haben am Mittwochabend Lukas 10 gelesen beim Gebetsabend und die Jünger werden zu zweit beauftragt, in die Dörfer zu gehen, aus dem nördlichen Israel runter nach Jerusalem, von Dorf zu Dorf, zu zweit, in Einheit. Und was sieht Jesus da, als die Jünger zurückkommen, erzählt er es ihnen bei der Rückkehr. Ich kann mir das so richtig vorstellen, Jesus trinkt Kaffee und plötzlich sieht er, während seine Jünger unterwegs sind, die Kranken heilen, das Evangelium verkündigen, Frieden und Liebe verbreiten. Er sieht etwas, was sieht er, weißt du es? Vers 18, Lukas 10, Jesus sagte ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Zwei Personen schaffen es, den Teufel wie ein Blitz vom Himmel fallen zu lassen. Zwei. Wenn zwei bitten in meinem Namen, wird es ihnen werden. Natürlich ist dem Feind dran gelegen, dass du nicht zusammenkommst. Natürlich. Weil er will, dass dein Haus nicht Bestand hat. Glaub nicht wirklich, dass der Teufel will, dass die Erde gerettet wird. Die Erde soll zerstört werden. Aber er kann nur herrschen, wenn er seine Einheit hat. Gut. Was sagt Jesus dann im Vers 20? Freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Aber was macht das, dass unsere Namen im Himmel... Boah, das ist eine eigene Predigt, ja? Dein Name ist im Himmel geschrieben. Kannst du dir ganz kurz eine Sekunde das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen über diese Wahrheit? Dein Name auf dieser Erde von 7,9 Milliarden Menschen ist im Himmel bekannt. Dein Name. Jesus sagt, Vers 19, ja, ich habe euch Vollmacht gegeben. Vollmacht gegeben. Bist du zu Jesus gekommen, bist du kein Loser mehr. Du hast Vollmacht. Auf Schlangen und Skorpione zu treten, die ganze Macht des Feindes zunichte zu machen. Nichts wird euch schaden. Es gibt so ein paar religiöse Spinner, die glauben, wenn du geimpft bist, kommst du nicht mehr in den Himmel. Jemand kam zu mir und ich habe gesagt, mein Freund, erstens habe ich das noch nie in der Bibel gelesen. Mein Name im Himmel ist an anderen Dingen verknüpft. Aber wenn du glaubst, dass ich etwas Tödliches getrunken und gegessen habe und gespritzt bekommen habe, wird es mir dennoch nicht schaden. So ein Schwachsinn. Ob geimpft oder nicht geimpft, spielt keine Rolle. Wir kommen noch dahin. Der Teufel weiß, ein entzweites Haus kann nicht bestehen. Sät er Entzweihung und Entzweihung in Familien, Ehen, in Beziehungen, in Gemeinden, in Gesellschaft, wo immer er kann. Und weil Menschen Gott nicht in ihrem Leben haben, kämpfen sie verzweifelt, andauernd, aus ihrer eigenen Kraft, um irgendwie gegen diese Spaltungen, gegen diesen Graben mit Vernunft anzugehen. In Apostelgeschichte 2 wird uns einer der Gründe gezeigt, warum die Gemeinde Jesu vor 2000 Jahren unter dem Heiligen Geist das tun konnte, was sie taten. Das war Einheit. Es wird uns da überliefert, sie sangen und sie waren in Einheit, beständig an einem Ort. Sie waren eines Sinnes. Sie haben sich auf das Gleiche ausgerichtet. Apostelgeschichte 2, 44, alle gläubig gewordenen, aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder andere Besitzer hatte, verkaufte es, verteilte den Erlös. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in den Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Und alles geschah mit jubelnder Freude und redlichem Herzen, nicht mit Kontrolle und Anordnung von oben. In ihnen entstand der Wunsch, Gemeinschaft zu haben. Wir haben es so genossen, am Donnerstag als Taufteam da zusammenzuhocken. Wir wollten gar nicht mehr gehen. Wir brauchen das. Wir müssen drüber nachdenken als Gemeinde für die Zukunft, dass wir alle irgendwo vernetzt sind in einer Gruppe von Menschen, die sich zu Hause in den Häusern treffen. Wir wollen das nicht eins zu eins, wir können das nicht auflegen, ja, hier auf uns. Aber Einheit war eines der Gründe, warum die Gemeinde damals beim Staat förmlich explodierte und zunahm. Sie war durch nichts zu stoppen. Als wir da so zusammensaßen, und es ist auch so der Trend im Moment, die Erkenntnis, dass unser Lebensprogramm extrem komplex geworden ist. Wir haben kaum noch für irgendwas Zeit. Und wir stellen fest, dass der Sonntagsgottesdienst für viele Menschen in einem inneren Zeitkonflikt führt. Am Wochenende haben wir so viel zu tun, ja? Die gesellschaftliche Spirale dreht sich für uns alle immer weiter und immer weiter. Viele im Job sind so überfordert wegen Personalmangel und Digital-Changing und vieles andere mehr. Und familiäre Herausforderungen können wir nur noch auf das Wochenende legen. Und dann haben wir keine Zeit mehr für den Gottesdienst. Das geht weltweit gerade so. In den letzten 3, 4 Jahren. Und Corona hat dem Thema sehr viel noch zusätzlich in die Hände gespielt. Und doch stellen wir fest, wenn wir miteinander darüber sprechen, boah, Alter, ich kann nicht mehr, haben wir alle, die wir Jesus lieb haben, so einen Hunger, ich möchte Gottes Gegenwart, ich brauche es. Menschen haben fast Tränen im Gottesdienst, im Auge, nicht im Gottesdienst auch, im Auge, wenn sie sagen, ich kann wieder nicht zum Gottesdienst. Prediger 4, Vers 17 fand ich eine schöne Stelle. Überlege, was du tust, wenn du zum Hause Gottes gehst. Überlege, was du tust, wenn du zum Hause Gottes fährst, sitzt da im Auto, geh hin und höre zu. Geh hin und höre zu. 3000 Jahre alt, schön. Die Einheit der ersten Kirche, sie kam täglich zusammen zum Beten, zu aufrichtiger, wertschätzender Gemeinschaft, zum Abendmahl, biblische Lehre, war der Motor für das Erleben der Kraft des Heiligen Geistes. Wir können die Schablone nicht auf uns legen, aber wir können sensibel werden für das Warum. Will der Feind mich verhindern, in die Kirche zu gehen? Warum? Wegen der Einheit. Weil genießt du die Einheit, bist du nicht zu schlagen, du bist nicht zu toppen. Wenn der Feind mich spalten kann von der Gemeinde, von der unsichtbaren und universalen, aber auch der sichtbaren Gemeinde vor Ort, dann kann das Haus nicht bestehen, das weiß er. Und es ist eine Lüge zu denken, ich habe ja immer noch meinen kleinen Jesus in meinem Zimmer, wag mich da nie nirgendwo mehr hin, habe keine Gemeinschaft mehr mit irgendjemandem. Es wird schon gut gehen. Nein, es wird nicht gut gehen. Wir sind geschaffen füreinander, mindestens zu zweit. Und ich sehe noch ein zweites Tool, das der Feind benutzt zum Spalten, das ist Politik. Darunter fällt das Thema Corona und Impfung. Und das nächste Thema, wir sind mittendrin, Ernährung, Klima, Veränderung. Der Turbo wird anlaufen, glaubt mir, wenn Corona nicht mehr relevant ist. Schreib dir den nächsten Satz auf. Der einzige Grund, dass der Teufel uns Menschen spalten kann, ist, dass uns Politik, Corona und Klima und Ernährung wichtiger sind als Menschen. Meine Meinung, meine Sichtweise ist mir wichtiger als Menschen. Menschen denken, die Welt geht unter, wenn sie ihre Meinung nicht vertreten können. Und Jesu Gebet in Johannes 17 ist, dass wir weglegen, was uns trennt, und suchen, was uns vereint. Und dass wir uns trennen von dem, was uns nicht ausmacht, und bekennen, was uns ausmacht. Und das ist der auferstandene Jesus, der Gesalbte, der mit seiner Gemeinde sein Reich in dieser Welt aufrichten wird. Kolosser 3, Vers 10. Paulus sagt, und seid neue Menschen. Ihr seid doch neue Menschen geworden, oder? Ihr seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden und so immer mehr dem Bild entsprechen, was der Schöpfer schon in euch sieht. Wow. Jetzt hör zu. Es kommt nicht darauf an. Es kommt nicht darauf an, ob ihr Juden oder Griechen seid, beschnitten oder unbeschnitten, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr Sklaven oder freie Bürger seid, ob ihr Veganer seid oder Fleischesser, geimpft seid oder nicht geimpft seid, für Klima seid oder gegen etwas seid, für die Partei seid oder gegen die Partei seid, entscheidend ist allein, ob Christus in uns lebt und alles wirkt. Mein zweiter Hauptgedanke ist, geht der Frage nach, was ist denn eigentlich der Ertrag der Einheit? Was haben wir denn davon? Warum ist das denn meinem Feind so auf dem Agenda, kaputt zu machen? Mein erster Punkt ist, Einheit führt zu Lösungen und Antworten. Spaltung nicht. Matthäus 18. Und auch das versichere ich euch, sagt Jesus, wenn zwei von euch hier auf der Erde sich einig wären, irgendeine Sache zu erbitten in meinem Namen, dann wird sie ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Das Programm Gottes, was wir lernen müssen, wo Kolosser gerade sagt, wir werden in das Bild verwandelt, was Gott für uns schon sieht, ist, dass wir verstehen, Gott ist da, wo Einheit ist. Wenn meine Frau und ich uns wieder versöhnen, ist wieder Einheit da, ist Gott wieder da. Feuer ist alles da, aber nicht Gott. Wenn wir es wieder schaffen, als Kinder und Eltern uns zu versöhnen, ist wieder Einheit da. Deswegen erhört Gott deine Gebete als Großvater und Großmutter, weil er will Einheit. Hast du schon mal nachgedacht, warum sich so viele schwer tun, Gottes Wort in ihr Leben zu lassen? Zum Beispiel beim Thema Taufe ist das immer noch so, ach, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich es später machen und bin ich überhaupt schon so weit? Thema Heiligen Geist ist dasselbe. Ach, ist das wirklich so, wie es die Bibel sagt? Nein, haben unsere Vorväter vielleicht doch recht? Sollte ich Gott bitten, sollte ich nicht? Was ist, wenn ich nicht den Heiligen Geist kriege und was anderes? Ja, das war vor 2000 Jahren auch schon da. Einheit, weißt du was, Einheit mit Gott führt immer zu Antworten. Ein Mensch, der sich taufen lässt, kriegt seine Antwort. Boah, nicht mehr von dieser Welt. Ewigkeit. Na klar will der Teufel, dass du das nicht tust. In der Kraft des Heiligen Geistes leben führt zu Antworten. Na klar will der Teufel nicht, dass du das tust. Thema Umkehr. Du ringst mit dir, ob du es jemand anvertrauen solltest, damit im Gebet Ketten gebrochen werden. Und du denkst, es ist eine Sache zwischen in dir, ein Kampf zwischen Verstand und Seele und ach, ich schwacher Kerl, ich sitze hier im Keller mit meiner Flasche Bier und ich müsste eigentlich mal hingehen, um mich zu lösen. Aber nein, das ist der Kampf in mir, ich bin ein Versager. Nein, das ist nicht ein Kampf in dir, das ist ein Kampf zwischen dir und dem Teufel. Wenn du wieder eins wirst mit Christus und dir vergeben lässt, dann kommen die Lösungen in dein Leben. Na klar ist er daran interessiert, dass das nicht passiert. Einheit führt immer zu Lösungen und Antworten. Zweitens, Einheit ist effektiver gegen den Feind. Und nochmal, Prediger 4, jetzt zwei Verse mehr. Zwei sind besser dran als einer, denn sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Wenn sie fallen, hilft der eine dem anderen auf. Doch weh dem Einzelnen, der hinfällt, und keiner ist da, der ihm aufhilft. Wir haben zwei Arten zu leben in dieser Welt. Verheiratet oder als Single. Beides sind adäquate, lebenswerte Modelle. Und als Single bist du in einer Kirche, in einer Gemeinde, nie allein. Du hast immer einen, der ein Auge auf dich hat, der dich kümmert. Also manchmal, ja, ich meine jetzt nicht Auge auf dich hat. In dem Sinne, Okay, anders formuliert, du bist nicht allein. Da ist jemand da, der dir zuhört. Da ist jemand. Da ist jemand. Zu zweit. Vers 11. Wenn zwei zusammen liegen, wird ihnen warm. Doch wie wird ein Einzelner warm? Ja, Wärmeflasche oder so geht auch, ne? Ist ja auch nur Salomo. Ein Einzelner ist leicht zu überwältigen, doch die zwei halten Stand. Und eine dreifache Schnur reißt nicht so schnell. Wenn zwei Menschen zusammenkommen im Gebet, im Namen Gottes, in Einfachheit und Schlichtheit, erreichen sie mehr als ein Einzelner, der all seine Kraft und seine Cleverness aufbietet, um seine Probleme zu lösen. Wenn zwei Menschen zusammenkommen in Schlichtheit des Glaubens, im Gebet, im Namen Jesus, sie erreichen mehr, als wenn du eine ganze Armee von Wissenschaftlern um dich hast, um dein Problem zu lösen. Einheit ist effektiver gegen den Feind. Allein zu sein ist immer der einfachste Weg, attackiert zu werden. Bitte, bitte, bitte bring diese Sätze unter die Menschen, mit denen du zu tun hast. Allein zu sein ist der einfachste Weg, attackiert zu werden. Aber gemeinsam unterwegs zu sein, ist der weiseste Weg, Ergebnisse zu erzielen. Den Satz habe ich jetzt gehört, ist nicht von mir. Nochmal. Allein zu sein, ist der einfachste Weg, attackiert zu werden. Aber gemeinsam unterwegs zu sein, ist der weiseste Weg, um Ergebnisse zu erzielen. Und drittens, und ich liebe diesen Psalm, Einheit bringt Salbung, Erfrischung und Segen. Ihr kennt diesen Psalm 133. Wollen wir uns den anschauen heute Morgen? Der wird eingeführt in unseren Bibeln mit Überschrift, ein Lied für den Aufstieg zum Tempel. Ja, die Einheit der Church, werden wir sehen. Von David. Seht, wie wunderbar schön ist es, wenn ich ändere ab, Geschwister einträchtig beieinander sind, Brüder und Schwestern. Ist ein Begriff für dich, wenn du jetzt getauft wurdest, bist du eine Schwester und ein Bruder. Wie wunderbar schön ist es. Es ist kostbar, so kostbar wie das duftende Öl. Wie das duftende Öl, das an Aarons Bart hinunterrann bis in den Saum seines Priestergewandes. Wir haben das Bild eines Priesters hier, Aaron, das Geschlecht der Priester. Sie wurden gesalbt. Wir haben eine Serie gemacht über Öl, da kam er mit vor. Das ist das alttestamentliche, ernste Bild, das dahinter steht, völlig seriös. Und David sagt, wenn Menschen in Einheit zusammen sind, wird eine Salbung freigesetzt, wird eine Vollmacht freigesetzt, wird eine Autorität freigesetzt. Zweitens, es tut wohl wie der Tau, der von Hermon stammt und Zion erfrischt, der sich senkt auf die Hügel der Stadt, denn dort hat Jahwe Segen befohlen, Leben, das immer besteht. Jetzt haben wir die israelitische Geologie. Der Hermon ist im nördlichen Teil Israels, 2400 Meter hoch, schneebedeckt. Und wenn dort die Klimaverhältnisse so kommen, wir kennen hier auch eine gewisse Form von Tau. In Israel ist es noch ein bisschen anders. Tau ist sehr wohltuend, oder? Es ist sehr wohltuend, wenn der Tau erfrischt. Einheit erfrischt. Einheit tut wohl. Und dieser Tau senkt sich auf Zion, auf den Ort, wo David wohnte und wo der jüdische Tempel steht. Er senkt sich auf die Hügel der Stadt, er ist erfrischend. Zeiten der Erfrischung kommen, sagt Paulus in der Apostelgeschichte. Wenn du wieder zurück zur Einheit findest mit deinem Ehepartner, dann erlebst du Erfrischung und Salbung. Natürlich ist der Teufel nicht daran interessiert. Er will, dass du dich quälst, dass du schwitzt. Wenn du in die Nähe von Menschen kommst, die für die Jesus gestorben ist, Wenn du in die Nähe kommst und mit ihnen gemeinsam anbetest und Gottesdienst feierst und für sie betest, weißt du, was Gott dir bringt? Da erlebst du selbst Salbung und Vollmacht. Du erlebst Erfrischung und du erlebst Segen, den Gott befohlen hat. Befohlenen Segen. Wenn die Mission des Teufels die ist, dir alles zu nehmen, und das ist sie, Jesus erklärt, er ist der Vater der Lüge, der Vater der Zerstörung. Du aber von Gott Salbung, Vollmacht, Erfrischung und befohlenen Segen bekommst, natürlich wird der Feind versuchen, dass du gespalten wirst vom Leib Jesu. Wir genießen Sonntag für Sonntag diese Einheit hier im Gottesdienst, ja, stimmt's? Wir genießen es. Es ist ein Vorgeschmack dessen, was du dir für zu Hause ins Visier nehmen kannst. Das Teufel, ich werde jetzt alles ausräumen im Namen Jesus, was du mir an Uneinheit säst, in meine Beziehungen, in meinem Umfeld, etc., etc. Deswegen kommen Arbeitskollegen und zu dir und sagen, ja, was ist mit dir los? Du bist so anders. Was ist anders in dir? Weil der Spirit, der Geist der Einheit in dir lebt. Du bist eine Kampfmaschine im biblischsten Sinn. Ja? Vorsicht mit diesem Wort. Du bist eine spirituelle, charismatische Kampfmaschine gegen den Feind. Weil ist Christus in dir, ist der Geist der Einheit in dir. Und viertens, Einheit ist nicht zu stoppen. Gehen wir mal kurz zu Genesis, also 1. Mose 11. 1. Mose 11. Ihr kennt das alles? Der Turmbau zu Babel. Die Menschen hatten damals noch, vor Noah, alle dieselbe Sprache und den gleichen Wortschatz. Und als sie nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land da Mesopotamien, Babylon, da im Iran heute. Und sie ließen sich dort nieder. Und sie sagten zueinander, los, wir machen Ziegel aus Lehm und brennen es uns Steine. Die Ziegel wollten sie als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Dann sagten sie, los, bauen wir eine Stadt und einen Turm, der bis an den Himmel reicht. So werden wir uns einen Namen machen und verhindern, dass wir uns über die ganze Erde zerstreuen. Einheit wollen wir. Und Jahwe kam herab, um sich anzusehen, was die Menschen da bauten. Eine Stadt mit einem Turm. Hä? Ist das nun schlimm? Na, warte mal. Da sagte er, jetzt ist es offensichtlich. Sie sind ein einziges Volk und sprechen nur eine Sprache. Und deswegen, was sie jetzt begonnen haben, zeigt, dass ihnen künftig nichts unmöglich sein wird. Sie werden alles tun, was sie sich ausdenken. Gott schaut sich das an. Menschen kommen zusammen ohne ihn, mit falschen Motiven. Und er schaut hin und sagt, schaut mal hin, schaut mal genau hin, ihnen wird nichts unmöglich sein. Und das hier war Einheit mit ganz schlechten Motiven. Der Turm zu Babel ist für bis in unsere Zeit, quer durch die Bibel, zu einem warnenden Wahrzeichen der Überhebung des Menschen über Gott geworden. Kannst du dir vorstellen, der Teufel sitzt da in der ersten Reihe und feiert seine Leute, wie die Menschen hier auf der Erde bauen und in Einheit kommen und erlebt mit, wie Gott reagiert. Kannst du dir das vorstellen? Gott zerstört den Turm und gibt den Menschen verschiedene Sprachen. Weil die Motivation war, ohne Gott durch Einheit Unfassbares zu schaffen. Und trotzdem, trotz Verwirrung der Sprachen, wurde die Erde in kurzer Zeit bei der Sintflut zu so böse, dass die Sintflut alles vernichtete als Gericht. Kannst du dir vorstellen, was da schon passiert wäre, wenn diese Einheit geblieben wäre? Hast du dich auch schon gefragt, warum setzt der Teufel heute alles dran, der Welt zu einer einzigen Einheit zu führen, aber den Leib Jesu zu spalten? Hier ist die Antwort. Immer wieder kommen wir in Gesprächen an diesen Punkt. Kirchengeschichte in Deutschland, so viel Denomination, Angriffe auf die Einheit der Bibel, der Christenheit, der Hermeneutik, der Sichtweise, wie interpretieren wir die Bibel, wie legen wir sie aus. Der Teufel versucht seit Gedenken, die Einheit des Volkes Gottes zu nehmen, weil er die Dreieinigkeit hasst, aber seine Einheit aufzurichten. Und jetzt fünftens zu dir, deine Hausaufgabe für zu Hause. Einheit verlangt dein Engagement. Und ich lese Epheser 4. Paulus sagt, als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, ermahne ich euch, lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch erging. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet den anderen freundlich. Habt Geduld miteinander. Ertragt euch gegenseitig in Liebe. Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, im Verbund des Friedens zu bewahren. Ihr seid ja ein Leib, oder? In euch lebt der eine Heilige Geist, oder? Und ihr habt die eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen. Ihr habt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und über allen ist der eine Gott, der Vater von allen, der durch alle in allen wirkt. Und wie sieht das aus? Ich kürze mal ab. Ich dachte da an Matthäus 7. Wie sieht unser Engagement aus? Jesus sagt im Vers 1, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet auch ihr einst beurteilt und das Maß, mit dem ihr anderen messt, bei anderen messt, genau dasselbe Maß legen andere an euch an. Richte nicht über andere. Zieh in Gedanken nicht über andere her. Sei vorsichtig, dir deine Meinung und dein Urteil über andere zu bilden und dann noch zu behaupten, ich weiß genau, wie er denkt. Vorsicht, richte nicht. Das ist eine große Warnung im Neuen Testament, dass wir das erlernen, dass wir uns da auf den Weg machen, aufzuhören zu richten. Wir sehen das in der Politik, da wird gerichtet, hingerichtet, verbal, verflucht. Zweitens, darum sage ich euch, Markus 11, worum ihr auch im Gebet bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, dann werdet ihr es auch erhalten. Doch wenn ihr dasteht und betet, dann müsst ihr zuerst jedem vergeben, gegen den ihr etwas habt, damit euer Vater im Himmel auch euch eure Verfehlungen vergibt. Ich habe gestern die Andacht gemacht, in Halle waren wir mit 120 Heurenschern aus Sachsen-Anhalt zusammen und habe auch diesen Punkt berührt. Ich frage mich, warum ist es so schwer, dass wir den Ersten machen mit Entschuldigen? Wo kommt das her in dir? Wo kommt das her? Ist das Genetik? Ist das Kultur? Wo kommt das her? Und Jesus sagt, seid schnell, euch zu entschuldigen. Macht den ersten Schritt. Wir erwarten, dass der andere sich zuerst. Das Wesen Gottes an dieser Stelle ist wieder mal anders. Ja? Jesus kam uns zuvor, noch als wir ihn nicht kannten, noch als wir gemacht haben, was wir wollten, brachte er Erlösung. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Erkennst du hier wieder das Wirken des Teufels? Wir sind heute so gierig darauf, die Politiker und Unternehmer. Und ihr habt schon gar keinen Bock, heute nach 18 Uhr die Nachrichten einzuschalten und schon gar nicht Montag in die Presse zu gucken. Schon gar nicht. Wir werden uns wieder zerfleischen. Warum? Weil das das Wesen des Satans ist. Und wir richten hin und wir erwarten, dass die anderen und die Politiker und wer ist verantwortlich und die Unternehmer und Afghanistan und. Und wo finden wir einen Fehler? Da sitzen wir auf unserer Couch und zeigen auf sie und richten und machen Kommissionen und das muss verurteilt werden. Wir haben einen Geist der Kritiksucht eingepflanzt bekommen in unser Leben. Und den muss ich erkennen. Und dann muss ich den Heiligen Geist einladen, weil ich bin Gottes Kind. Und ich werde immer mehr wie er, nicht wie die Welt. Immer weniger Kritiksucht in mir. Als Kinder Gottes sollten wir uns davon verabschieden und letztens sehen, auferbauen und feiern. Das ist die Perspektive der Bibel. Einander sehen, einander wertschätzen. Ja, jetzt wieder ohne Maske, Halleluja. Hoffentlich länger, nur noch beim Singen. Ja, aber da schauen wir auch nur auf ihn. Einander wahrnehmen wieder. Ich wünsche mir so sehr wieder unsere Family Lives zurück. Nicht zurück, aber neue Modelle wegen mir. Aber Kaffee muss es geben, ja. Gemeinschaft müssen wir haben. Ja. Feiern, miteinander. Es geht nicht um Schaffen, sondern auf Augenhöhe. Wir sind Church, wir sehen einander und wir bauen einander auf und wir feiern miteinander. Ist es nicht spannend zu sehen, wenn der Teufel uns angreift mit Krankheit und mit Entzug und mit Problemen? Dann gehen wir im Gebet als Christen kühn und mutig und holen uns einen Worship-Song raus und sagen, geh hinter mich, Teufel. Wenn er aber mit uns über andere redet, weil er mit mir über jemanden redet, wegen dem ich frustriert bin, dann stelle ich ihm einen Stuhl hin und sage, erzähl mir noch mehr über den anderen. Erzähl mir noch mehr Schlechtes über den anderen. Ist das nicht interessant? Kick den Stuhl weg und sag, Teufel, ich bin keine Mülltonne. Mein Ohr ist verschlossen für negative Kritik. Konstruktiv, wo wir Dinge besser machen, ist doch absolut keine Frage. Hat auch nichts mit negativer Kritik zu tun, oder? Das ist wichtig, das umarmen wir. Aber ist das nicht spannend? Dann sympathisiere ich mit den Gedanken, ja, sehe ich genauso. Ja, die ist richtig doof. Ich ende mit Römer 12. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jemand. Worship Team kann schon kommen. Jedermann, bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Soweit es irgend möglich ist und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes. Denn in der Schrift steht, es ist meine Sache, das Unrecht zu rächen, sagt der Herr, ich werde Vergeltung üben. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit dem Guten. Mag jemand mit mir zusammen beten? Wir können die Augen schließen und mal in uns gehen. Und mein Thema ist, warum es sich lohnt, für Einheit zu kämpfen. Weil Jesus in Johannes 17 für Einheit, für seine Gemeinde, für seine Kinder gebetet hat. Warum hat er nicht für die Welt gebetet? Weil er wusste, dass das so nicht funktioniert, weil die Welt sich geöffnet hat für Gottlosigkeit. Ohne Gott wollen wir es schaffen. Aber echte Einheit, das Reich Gottes, kommt nur in denen, die sich für Jesus öffnen. Wo zeigt der Heilige Geist uns hier heute Morgen oder hat die Gefahr unserer Einheit aufgezeichnet zum Ehepartner? Mein Gebet war für diesen Gottesdienst heute Morgen, dass der Heilige Geist uns Mechanismen zeigt, die wir so eingeübt haben, die aber alle nur dazu führen, zu spalten. Und dann steh doch heute Morgen innerlich auf und sag, Jesus, ich will da raustreten aus diesem Mechanismus. Ich suche Einheit, ich suche Frieden, ich suche den Menschen mehr als das politische Thema, für das ich kämpfe und von dem ich überzeugt bin. Ich stehe hier heute Morgen, Jesus, wir haben Abendmahl genommen dafür, für die Einheit deines Leibes innerhalb unserer Jesusgemeinde, innerhalb unserer Christenheit, unserer Stadt und unserer Region und des gesamten Leibes Jesu in Deutschland und der ganzen Welt. Weil nicht wir haben uns erwählt, sondern du hast uns erwählt, deine Kinder zu sein. Voller Licht, voller Leben, voller Wahrheit. Du in uns, Herr. Heiliger Geist, komm auf uns alle, dass wir Einheit proklamieren. Dass wir mehr Engagement entwickeln für Einheit. Dass wir alles dafür tun, dass unser Haus nicht zerstört wird. Dass wir schnell sind zum Vergeben. Dass wir nicht richten, dass wir einander sehen, auferbauen, miteinander feiern, Herr. Du Geist der Einheit, komm auf uns. Vater, Sohn, Heiliger Geist, lebe in uns deine überdimensionierte Einheit. Herrlicher Gott, dafür geben wir uns dir hin. Dafür sind wir gerne deine Kinder. Wenn mehr Licht, wenn mehr Freiheit, wenn mehr Lösungen, wenn mehr Antworten durch Einheit in unser Leben fällt, dann bitten wir dich, Heiliger Geist, dass wir beide, du und wir, du, ihr und wir und ich, ihr drei und ich, zu so einer Einheit verschmelzen im alltäglichen Leben, Herr. Wir wollen deine Beziehung mit dir, Gott. Und wollen dafür stehen, Herr, in dieser Welt, in der wir sind, für Einheit zu kämpfen und Einheit zu leben, in Jesu Namen.